Bayern 2 Kulturwelt.
Wir schauen heute in der Kulturwelt auf ein wichtiges, aber auch schwieriges Thema. Es geht um Erinnerungskultur. Und wir schauen am Beispiel der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg drauf. Der Steinbruch, in dem sich tausende Häftlinge zu Tode schuften mussten, wird endlich Teil der KZ-Gedenkstätte. Deren Leiter Jörg Skriebeleit stellt uns seine Pläne für dieses neue Areal vor. Außerdem bei uns in der Sendung ein Dokumentarfilm über die Grafikagentur Hypnosis. Der erzählt von den surrealen 70er Jahren, einer Zeit, als Designer von Plattencovern fast so bedeutend waren wie Rockstars. Und was macht die Kunst? In der Rathausgalerie zeigen die Nominierten für die Förderpreise der Stadt München zurzeit ihre spannenden Arbeiten.
Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger.
Bei uns heute schon ein paar Kostproben aus dem neuen Album von Joe Bell, das am Freitag erscheint. Family Tree heißt es und die französische Songwriterin, die singt darauf auf Englisch, Französisch und Ladino. Das ist die Sprache ihres spanischen Großvaters. Und wovon singt sie? Genau, vom Wert der Familie. Schön, abwechslungsreich, auch ihre Musik. Die ist mal kraftvoll, mal sanft und pendelt zwischen Sonnenschein und Melancholie, wie hier im Song The Secret.
Nothing left behind, but that's all on the side, but that's all on the side, it's coming wrong. Something has to change, she got calls to rearrange, she got words to erase, coming wrong. They're coming round. He had the right to say.
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 He had the right to feel. He won't forget this anyway. You're feeling
right
high, you're feeling low. That you had the right to show. You're not alone. You've kept the secret all along. You've kept the secret all along. This you've been hiding. He had the right to say.
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 He had the right to feel. You won't forget this anyway.
You're
feeling high, you're feeling low. That you had the right to show. You're not alone. You've kept the secret all along. You've kept the secret all along. Don't need to hide this anymore from anyone. I'll be there.
Dieser verdammte Berg. Wie viel Energie und wie viele Menschenleben hat dieser Berg gefressen? Ich finde keinen passenden Ausdruck. Der Stein war gut, aber für welchen Preis wurde er gemacht? Für Hunderte und Tausende von Menschenleben.
Der Ukrainer Sergei Rybalka hat die Zwangsarbeit im Steinbruch von Flossenbürg überlebt. Der Steinbruch war die Hauptleidensstätte in dem Vernichtungslager der Nazis in der Oberpfalz, nahe der tschechischen Grenze. Tausende Häftlinge schufteten sich dort in den Jahren 1938 bis 45 zu Tode. Aber erst jetzt wird der Steinbruch nach jahrzehntelangem Streit Teil der KZ-Gedenkstätte. Warum das so lange gedauert hat und welche neuen Möglichkeiten sich dadurch für die Arbeit der Gedenkstätte ergeben, darüber möchte ich jetzt mit deren Leiter Jörg Skriebeleit sprechen, der beim Thema Erinnern auch gerne mal eigene Wege geht. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Als Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg verstehen Sie sich nicht als Erinnerungsverwalter, betonen Sie immer. Worin genau sehen Sie denn Ihre Aufgabe?
Ich würde mich und das Team der Gedenkstätte eher als Erinnerungsgestalter sehen. Verwalten heißt, dass man etwas bewahrt, dass man sich auch auf etwas ausruht, was man erreicht hat. Erinnerung ist ja als Begriff schon ja ein bisschen falsch, weil an was erinnert man sich? Es ist Geschichte, die wir ins Bewusstsein rufen. Wir sind vielleicht Geschichtsbewusstseinsmacher oder Akteure, die Menschen auffordern, sich kritisch mit dieser Geschichte, die in Flossenbürg eine sehr dramatische ist, zu beschäftigen.
Sie machen das jetzt in Flossenbürg schon seit 1995. Sie haben dort auch die Einrichtung einer KZ-Gedenkstätte erst so richtig angeschoben und seit bald 30 Jahren jetzt programmatisch ausgestaltet, sage ich jetzt mal in Ihren Worten. Sogar ein Museumscafé gibt's in dem früheren SS-Casino dort. Kaffee und Kuchen in einer KZ-Gedenkstätte, das mag nicht jedem schmecken.
Das zeigt eigentlich die Spanne und das, was ich mit Erinnerungsgestalter meine. Als ich als ganz frisch von der Uni kommend in Flossenbürg begonnen habe, gab es eine Gedenkstätte, die hieß sogar KZ-Grab- und Gedenkstätte. Es gab eine Liegenschaft, einen riesen Friedhof und die Gedenkstätte Flossenbürg wurde tatsächlich auch ausschließlich als Friedhof betrachtet. Es gab dort Personal, das waren aber Gärtner, die diese Friedhofsanlage gepflegt haben. Die Erinnerung an die Toten ist eine wichtige Funktion. Es hat sich aber dann, 95 ist nicht zufällig der 50. Jahrestag der Befreiung, gezeigt, dass man an diesem historischen Tatort Informationen möchte, dass es notwendig ist, sich dort den ehemaligen Häftlingen zu widmen, den Schicksalen, den Individuen zu widmen. Wir haben ein Bildungshaus Jahre später eröffnet und ja, wir haben tatsächlich auch ein Café eröffnet, das sehr pragmatisch Museumscafé heißt. Und da geht es nicht darum, dass man gute Torten kriegt, sondern da geht es darum, dass wir einen offenen Raum schaffen, in dem sich Menschen zurückziehen können von den Eindrücken, die sie gewonnen haben, in dem sie sich begegnen können. Ein offener Raum, der auch der Bevölkerung von Flossenbürg offen steht. Und es ist eigentlich eine der spannendsten Plätze dieser Einrichtung, weil dort Kommunikation entsteht über das, was an diesem Ort stattgefunden hat und was man gerade erlebt hat.
Jetzt tun sich mit dem Steinbruch bald neue Möglichkeiten auf. Ende März läuft ein Pachtvertrag aus. Also dort, wo tausende Zwangsarbeiter im KZ sterben mussten, da wird bisher noch immer Granit abgebaut.
Der KZ-Steinbruch, der Grund war, warum in Flossenbürg überhaupt ein Konzentrationslager von den Nationalsozialisten errichtet worden ist, wegen der Gesteinsvorkommen, wurde tatsächlich nach Kriegsende fast 80 Jahre lang ökonomisch nachgenutzt. Und auch da war es jetzt kein Expansionsbestreben der Gedenkstätte, diese historisch so bedeutsame Liegenschaft mit über 20 Hektar in die Gedenkstätte zu integrieren, sondern der Impuls kam tatsächlich aus der Bürgerschaft, aus dem Ort, von Aktivistinnen, die gesagt haben, wie kann man da heute noch Granit abbauen? Es ist ein zentraler historischer Ort mit ganz wesentlichen Relikten, eine große in den Granit von Häftlingen gehauene Treppe ist da, die auch ein Folterort war und ist ein Todesort. Das muss auch Bestandteil der Gedenkstätte werden. Aber wir wollen ähnlich wie mit dem Café nicht ausschließlich diese riesige Liegenschaft und die Gebäude, die in ihr liegen, memorialisieren mit einer Erinnerungskäseglocke, sondern wir wollen sie zu einem Ort der Auseinandersetzung mit diesem Tatort, aber auch mit der Gegenwart machen.
Also viel Potenzial für einen Erinnerungsort in diesem Steinbruch. Das klingt schon durch. Was könnte man denn konkret daraus machen?
Es gibt zum Beispiel, und das wird unser erster Schritt sein, ein großes Gebäude des SS-Granitbetriebs. Es ist räumlich fast unverändert. Nach 1945 haben dort diverse zivile Steinbruchverwaltungen ihren Sitz gehabt. Darin befindet sich ein sehr, sehr großer Saal, der mit einem nationalsozialistischen Fresko ausgeschmückt wird. Und Erinnerung verändert sich. Unsere Gesellschaft verändert sich, unsere Fragen an die Geschichte verändern sich und es verändern sich natürlich auch die Darstellungsformen. Wir wollen in diesem Gebäude eine Art Memory Lab, ein Experimentierfeld Erinnerung machen, die mit der historischen Substanz Bewusstseinsräume schafft, was dezidiert auch eine Aufforderung, dafür gibt es schöne Beispiele, an die Bevölkerung von Flossenbürg und die Umgebung ist, sich damit zu befassen.
Neben dem Steinbruch als Hauptleidensstätte der Zwangsarbeiter kommt noch mehr Gelände dazu. Flächen mit 6 verfallenen Gebäuden, habe ich gelesen, die von der Gedenkstätte umgenutzt werden können. Ich habe auch gelesen, Sie planen sogar eine Art Hotel.
Hotel ist genauso wie Café ein Begriff, der sehr leicht denunziert werden kann. Wir planen kein Hotel, aber wir merken, dass das Interesse an dieser Geschichte und an dem Ort Flossenbürg sehr stark gestiegen ist. Es gibt ein Bedürfnis, nicht nur für 2 oder 3 Stunden zu kommen, sondern sich 2 Tage, 3 Tage darin aufzuhalten. Und man könnte das Hotel auch Jugendbegegnungsstätte nennen. Das trifft es aber genauso nicht, denn es sind nicht nur junge Menschen oder Jugendgruppen, die nach Flossenbürg kommen, sondern es sind erwachsene Gruppen, es sind auch beiläufige Besucher, die in der schönen Natur Fahrradfahren, wandern, im Winter Skilaufen und auf einmal entdecken, mit dieser Geschichte möchte ich mich auch befassen. Und wir müssen uns sehr gut überlegen, ob wir diese Übernachtungsmöglichkeiten schaffen. Es hängt ein großer logistischer Aufwand dran, aber es soll genauso in einem Charakter wie dieses Café sein, das übrigens inklusiv betrieben wird. Mhm. Es ist ein inklusiver Ort, um dort auch einen offenen Raum zu schaffen, in dem sich Menschen begegnen, die sich sonst nie treffen würden.
Aber es ist trotzdem was anderes als diese Jugendgästehäuser, die es jetzt auch an anderen Orten gibt, ehemaligen KZ Dachau zum Beispiel.
Es wird und würde definitiv etwas anderes werden, weil diese Jugendgästehäuser zum größten Teil oder ausschließlich nur den Besuchern der Gedenkstätte dienen und gleichsam schon einen moralischen Appell aussenden. Wir denken genauso wie das Café offener. Ich glaube, das ist auch sehr notwendig, wenn wir uns mit KZ-Geschichte und Verbrechensgeschichte befassen, die über 80 Jahre zurückliegt. Wir dürfen nicht vordergründig mit dem moralischen Zeigefinger hantieren, sondern wir müssen mit unterschiedlichen Methoden dafür sorgen, dass sich moralisches und demokratisches Bewusstsein verfestigt.
Die Verbrechen der Nazizeit sind ja ein schweres, ein belastendes Thema. Wie kann man junge Leute trotzdem dazu bringen, darüber nachzudenken?
Es ist belastend. Es ist tatsächlich aber unsere Erfahrung und nicht nur bei jungen Menschen, die mit Schulbesuchen nach Flossenbürg oder Dachau kommen, dass die nationalsozialistischen Verbrechen, die Menschheitsverbrechen, die Massenverbrechen, gerade aufgrund ihrer Unfassbarkeit, ihrer Unerklärlichkeit, junge Menschen immer noch extrem bewegen. Da mache ich mir aus ganz empirischen Gründen, die ich täglich vor Ort erlebe, gar keine Sorgen. Es gilt aber darum, sie befragbar zu machen für junge Menschen, die mit ihren Sorgen um Demokratie, die mit ihren Sorgen um Krieg, die mit ihren Sorgen um, gibt es bei mir in der Klasse auch Nazis oder Rechte, an diese Orte kommen und diese Orte befragen. Sie befragen sie, das klingt so abstrakt, vor dem Hintergrund ihrer eigenen Unsicherheiten. Und so paradox das klingen mag, an Orten größter Entmenschlichung entsteht gerade durch die Beschäftigung und die kritische Auseinandersetzung damit eine Art von Folie, was geschehen kann, weil es geschehen ist und was nicht mehr geschehen darf. Und das ist für junge Leute nicht nur jetzt insbesondere, aber auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, in denen ich da arbeite, extrem virulent. Dafür stehen diese Orte. Das macht sie, klingt auch komisch, für junge Menschen tatsächlich auch attraktiv.
Und dafür standen bisher ja auch immer Zeitzeugen. Das ein unschönes Wort, biologische Ende der Zeitzeugenschaft, erfordert es aber doch, dass wir eben, wie Sie schon sagen, kreativ und auch würdig mit dem Thema Erinnern umgehen. Die Zukunft der Erinnerungskultur, so heißt auch eine Veranstaltung in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften heute Abend, bei der Sie auch mitdiskutieren werden, im Rahmen des Projekts Rückkehr der Namen. Das ist eine BR-Initiative, bei der man Patenschaften übernehmen konnte für 1000 von den Nazis verfolgte Münchnerinnen und Münchner. Diesen Menschen, die in der NS-Zeit zu Nummern wurden, sollen so ihre Namen, ihre Biografien wieder zurückgegeben werden. Herr Skribeleit, ist das ein Projekt nach Ihren Vorstellungen?
Es ist ein Projekt. Es ist ein sehr schönes Projekt. Es ist natürlich überhaupt kein ausreichendes Projekt. Die Hinwendung zu Menschen, die ohne das Engagement sehr, sehr vieler gesichtslos geblieben wären, eine Zahl, ein namenloses Opfer der nationalsozialistischen Schergen, bekommen somit Name, Gesicht und Biografie zurück. Sie kehren in den öffentlichen Raum, in ein öffentliches Bewusstsein zurück. Und mich freut besonders, dass sich so viele Menschen daran beteiligen aus der Breite der Gesellschaft. Aber es reicht natürlich nicht. Wie wir künftig Erinnerung gestalten können, ist nicht mit einem Satz zu beantworten, sondern es braucht ganz viele solche Initiativen.
Das sagt Jörg Skribeleit, der Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und wer möchte, der kann ihn heute Abend auch erleben. Er kann heute Abend mit Ihnen weiter diskutieren. Die Podiumsdiskussion zur Zukunft der Erinnerungskultur beginnt um 19 Uhr in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München. Auch der Zeitzeuge Ernst Grube nimmt daran teil. Mein BR-Kollege Andreas Bönte, der moderiert. Und zum Projekt Die Rückkehr der Namen, da gibt es diesen Mittwochabend im Münchner Volkstheater auch eine Infoveranstaltung. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Skribeleit.
Ganz herzlichen Dank.
Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
Ach, die 70er. In diesen surrealen Jahren konnten Schweine noch fliegen und beim Handshake da loderten Flammen auf, zumindest auf Plattencovern. Die kongenialen Hüllen für diese legendären Alben von Pink Floyd lieferte damals die Londoner Grafikdesign-Agentur Hypnosis. Sie verpackte in den 70ern den Sound der britischen Rockmusikelite, neben Pink Floyd unter anderem auch von Led Zeppelin und Genesis. Dass die Hypnosis-Gestalter nicht nur visuelle Designer waren, sondern auf ihre Art selbst Rockstars mit Kamera und Bleistift, zeigt jetzt ein Dokumentarfilm, der gerade in den Kinos angelaufen ist. Markus Meyer über Squaring the Circle, The Story of Hypnosis.
Eigentlich ist es ja eine Geschichte, die sich von selbst erzählt. Die englischen Rockmusiker der Oberliga ließen die Umschläge ihrer Alben von der Londoner Agentur Hypnosis gestalten. Die Leute, die hier arbeiteten, Aubrey Powell und Storm Thorgerson, waren ähnlich schrullig und clever wie die Rockstars, deren Musik sie mit ausgefallenen Bildideen verpackten. Ihre Entwürfe für Psychedelic Rocker wie Pink Floyd und Led Zeppelin sind legendär oder ikonisch, wie man heute sagt. Surrealistische und dadaistische Einfälle steigerten den Nimbus der Kundschaft.
What I love about vinyl is the artwork, is the poor man's art collection.
Allein der Name der Agentur, Hypnosis, geschrieben mit P und G, also Hip und Gnosis, zeigte, dass hier damalige Jugendkultur, Religionswissenschaft, Psychologie und Bildung eine Verbindung eingingen, die es in sich hat.
Storm was like the leader of this pack.
Storm Thorgerson, einer der beiden Hypnosis-Gründer, hatte als Kind die Summerhill School besucht, war also anti-autoritär erzogen worden, bevor er an die Universität in Cambridge ging. Hier traf er Roger Waters und Syd Barrett, Studenten, die wenig später Pink Floyd gründeten. Details, die der Dokumentarfilm Squaring the Circle, The Story of Hypnosis enthüllt. Regisseur Anton Corbijn hat ihn gedreht. Man hat mich darum gebeten. Ursprünglich war es nicht meine Idee. Aubrey Powell, den alle nur Poe nennen, wollte unbedingt, dass ein Film über Hypnosis gemacht wird. Ich hatte keine Lust, weil ich nicht wieder mit Musik in Verbindung gebracht werden wollte, bis mich Powell in Amsterdam besuchte. Er ist ein großartiger Selbstdarsteller. Sein Anliegen weiß er bestens zu verkaufen. Er hatte großartige Geschichtenauflage und all diese fantastischen Plattencover. Ich mag LP-Cover wirklich sehr. So hat er mich rumgekriegt. Anton Corbijn hat sie alle interviewt. Jimmy Page und Robert Plant von Led Zeppelin, David Gilmour und Roger Waters von Pink Floyd und sogar Paul McCartney, der seine 70er-Jahre-Albencover mit den Wings von Hypnosis gestalten ließ. Unglaubliche Anekdoten werden ausgebreitet, unter welch abenteuerlichen Bedingungen Bilder, Fotos und Grafiken entstanden, die Schallplattenhüllen zierten. Digitale Bildbearbeitung gab es in den 70er Jahren nicht. Und wie diese zur Ikonografie der britischen Rockelite beitrugen.
The humor alone, you know, that's so English.
Die Dokumentation macht deutlich, dass es sich beim Erfolg der Grafikkünstler um eine Blüte der Popkultur Made in Europe handelt. Die Hypnosis-Macher waren im Grunde Konzeptkünstler, die mysteriöse Bilder für Rockmusik schufen. Ihre Covergestaltungen kamen ohne Bandnamen oder Albumtitel aus. Sie kündeten von einer neuen Zeit, einem erweiterten Bewusstsein, einer besseren Welt. In ihren Hochzeiten konnte die wagemutige Agentur deshalb horrende Summen als Honorar verlangen, Etats, die von Plattenfirmen später in den Dreh von Videos gesteckt wurden.
All that work has stood the test of time.
Eine große Stärke von Corbijns Film sind die Statements jüngerer Popkünstler, von Britpop-Held Noel Gallagher oder Peter Saville, dem Grafikdesigner, der in den 80er Jahren die Schutzhüllen der Post-Punk-Ära gestaltete. Mit dem Blick der Nachgeborenen analysieren sie Sleeve Design und Artwork, welche Bedeutung es hatte und wie es heute darum bestellt ist.
They represent the golden age of the music business.
Ihre Einschätzungen führen dazu, die vergangene Pop-Ära nüchtern zu betrachten, sie nicht zu glorifizieren. Anton Corbijn ist dennoch zuversichtlich. Wenn damals eine Platte rauskam, war das gigantisch. Heute erzeugt es Aufmerksamkeit, wenn ein Song vorab geleakt wird. Das fühlt sich sehr anders an als früher. Aber es gibt schon noch Kooperationen zwischen bildenden Künstlern und Musikern. Ich habe U2 in der Sphere in Las Vegas gesehen. Ein umwerfendes Erlebnis. Das kann man nur mit fähigen Leuten machen, mit einer Menge Geld und genug Zeit, um es richtig vorzubereiten. Heute braucht es mehr als nur ein Fotoshooting.
Der Fotograf Anton Corbijn erzählt in seinem Dokumentarfilm Squaring the Circle, The Story of Hypnosis, viele Anekdoten rund um die legendäre Grafikdesignfirma und ihre berühmten Kunden. Der Titel Morenica vom Album Family Tree der französischen Songwriterin Jo Bell. Und so klingt Ladino, eine mittelalterliche Variante des Spanischen, die ihr Großvater spricht. Alexander von Branca und Olaf Gulbrandsson, Michaela Melian, Regina Schmeken, Thomas Demand. Große Namen aus Architektur, Kunst und Fotografie. Und sie alle haben eins gemeinsam, den Förderpreis der Stadt München. Alle zwei Jahre vergibt die Landeshauptstadt ihre mit jeweils 8.000 Euro dotierten Förderpreise für bildende und angewandte Kunst. Und vorher präsentieren alle Nominierten ihre Werke in einer großen Ausstellung. Nach vielen Jahren in der Lothringer 13 ist die Schau nun in die historischen Räume der Rathausgalerie gezogen, ins Herz der Stadt. Julie Metzdorf war bei der sehr lebhaften Vernissage dabei.
Puppen. Kaum 10 cm groß, aus hautfarbenen Stoffen genäht, die Bäuche rund, die Gliedmaßen spitz zulaufend, man denkt an Comicfiguren. Zu Dutzenden liegen sie auf einem Haufen am Boden, als handele es sich um Müll. Sinnbild für ein Massengrab? Das Ergebnis einer Naturkatastrophe? Wie auch immer man sich diesen Menschenhaufen zusammenreimt, der Tenor bleibt. Ein Bild voller Gewalt. Weil der Künstlerin Si-Yong Kim das Thema selbst emotional manchmal zu viel abverlangt, sehen wir gleich nebenan eine ganz andere Werkgruppe. Handbestickte Textilien, die eine wolkenartige Form zeigen. Stich um Stich wachsen sie ins Dreidimensionale. Die Künstlerin ist im Bereich Bildende Kunst nominiert, doch ihre Arbeiten gehen nahtlos über ins Angewandte. Und das ist das Schöne an dieser Ausstellung. Die 5 Fachbereiche Architektur, Design, Bildende Kunst, Fotografie und Schmuck kommen in dieser Ausstellung zusammen, ganz ohne Hierarchien. Die Textildesignerin Stefanie Karnau ist im Bereich Design nominiert.
Wir haben zum Beispiel ein sehr großes Gewebe, was wirklich von Hand an einem Webrahmen gefertigt wurde. Und es besteht aus alten VHS-Kassettenbändern und hat da aber eben auch so ein Spiel mit matt und glänzend. Also es sind verschiedene Streifen, Rhythmen eingewebt. Und ja, ich liebe das eben, ins Detail zu gehen und wirklich auch Stunden oder Tage an einem Stück zu arbeiten und dieses Handwerk auszureizen.
In ihrem Atelier in Haidhausen webt, strickt und stickt die Künstlerin. Sie experimentiert mit Färbetechniken oder Siebdruck, verarbeitet Kabelbinde und Nylonfäden, genauso wie Wolle und Seide. Die Schmuckkünstlerin Dani Chen hat eine Zungenorthese gebaut. Kleine Metallkäfige in verschiedenen Formen, die, über die Zunge gestülpt, selbige in eine bestimmte Position zwängen. Das erinnert ein bisschen an Maulkörbe. Es geht der Künstlerin aber nicht ums Fesseln, sondern um Optimierung und Verbesserung.
Wenn ich Sachen mache, ich werde korrigiert von der Gesellschaft. Es gibt eine Formel, wie ich das richtig machen soll. Und da habe ich Zungenorthese hergestellt, um Zungen zu verbessern. Ich finde, unsere Zunge ist ein Organ für unsere Fehler auszudrücken, unsere Begierde oder was wir ausdrücken möchten. Und es ist ein Verbesserungsgerät, gleichzeitig ist ein Käfig.
Vor allem aber ist es eine Metapher mit viel Ironie. Im Fachbereich Fotografie wurde ein Projekt von Francesco Giordano nominiert. Aus Anlass des 30-jährigen Jubiläums der Abschaffung des Paragraphen 175, des sogenannten schwulen Paragraphen, hat er ein Projekt gestartet, das queere Seniorinnen und Senioren begleitet und fotografiert. Seine Fotos zeigen die stadtbekannte Drag Queen Sabrina Bernd bei öffentlichen Auftritten wie dem CSD oder beim Oktoberfest, aber auch ganz privat auf dem Sofa, mit wenig Schminke und in Strickjacke.
Seit meinem 16. Lebensjahr mache ich Travestie. Das heißt, also ich bin immer schon in der Öffentlichkeit gewesen, bin viel fotografiert worden. Somit ist es für mich eigentlich kein Problem, mich zu zeigen. Nur eben, es sind auch private Sachen dabei, die ich also nicht so gerne gehabt habe. Aber ich habe dann gesagt, okay, machen wir trotzdem. Zum Beispiel hier bei mir zu Hause mit meinen Barbie-Puppen.
Das Wichtigste war für mich, so das Verbindende zu zeigen, nämlich der queere Stolz, so den würdevollen und stolzen Moment einzufangen und auch hier mit auszustellen.
Insgesamt 32 Künstlerinnen und Gestalterinnen bzw. manchmal ganze Teams wurden für die 6 Förderpreise nominiert. München ist teuer, aber von der vielbeschworenen München-Flucht der Kreativszene ist auf dieser Ausstellung nichts zu spüren. Die Auswahl ist hochkarätig, die Szene lebendig.
Noch bis 26. Mai in der Münchner Rathausgalerie. Die Preisverleihung ist am 14. Mai. Und die nächste Ausgabe der Kulturwelt, die gibt's morgen früh wieder. Andrea Mühlberger sagt Danke fürs Zuhören.